Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Birgit Marschall, Korrespondentin der Rheinischen Post in Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Wie verreisen Sie am liebsten? Mit welchem Verkehrsmittel?
Ja, habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte nicht fliegen. Und ich fahre mit der Fähre nach Schweden.
Ah, okay. Also fast schon Greta-like. Ja, aber ein bisschen größer das Schiff als die 18 Meter lange Yacht, von der wir gerade in den Nachrichten gehört haben.
Ja, und ein bisschen mehr CO2 wird das emittieren.
Wahrscheinlich schon. Aber meine Frage war ja eigentlich, was ist Ihr Liebstes? Also wirklich, in dem Sie sich wohlfühlen?
Ja, am liebsten fahre ich eigentlich mit der Bahn, muss ich sagen. Okay. Also ich fahre gern langsam über die Landschaft, damit ich mitkomme. Und ich finde das weite Fliegen in andere Orte, da komme ich oft gar nicht so richtig hinterher.
Okay, Bahn ist auch gut. 2 Wochen Atlantik hat Greta Thunberg vor sich. Heute macht sie sich auf, ihren Turn nach Amerika per Segelboot, CO2-neutral. Eines unserer Themen heute beim Blick auf diesen Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Greta geht auf große Tour. In etwa 3 Stunden wird die Klimaaktivistin ihre Reise nach Amerika beginnen mit einer Hochseejacht. 2 Wochen wird diese Reise wahrscheinlich dauern. Im Flugzeug wären es 6-7 Stunden. Birgit Marschall, Korrespondentin der Rheinischen Post. Ist das Vorbild oder ist das überladene Symbolik? Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich ja die Beobachtung dieses großen Events.
Ich finde, das ist zwangsläufig für Greta. Also sie würde sich viel angreifbarer machen, wenn sie da jetzt geflogen wäre. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich okay mit dieser Hochseejacht. Auch wenn sie jetzt ein großes Schiff genommen hätte, das viel Schwerlastdiesel oder so verbraucht. Oder Schwerdiesel oder wie heißt das nochmal? Naja, jedenfalls Schwerdiesel.
Ja, dieser Schiffsdiesel. Also das ist im Prinzip noch schlechter als Rohöl, wenn man das verbrennt. Ja.
Genau, also insofern, ich finde, das ist eine Lösung, die man machen kann für Greta. Sie ist ja auch eine Symbolfigur. Und das Ganze funktioniert ja über Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja ihre große Waffe. Und
Es ist natürlich schon so, wenn ein Politiker eine solche Aktion machen würde, dann sind gerade wir journalistischen Beobachter natürlich die gleich Show-Effekte vermuten. Darf und muss man bei Greta Thunberg noch einen anderen Maßstab anlegen?
Ja, natürlich. Sie ist ja keine Politikerin. Sie ist eine Aktivistin. Eine Frau, die eine weltweite Bewegung losgetreten hat, was ja absolut bewundernswert ist. Sie hat eine enorme Energie, sie hat auch eine Ausstrahlung. Sie kann für ihre 16 Jahre sehr gut reden. Und deswegen finde ich das auch richtig, dass sie da rüberfährt. Sie macht es ja auch nicht aus Lust und Tollerei, sondern drüben findet der UN-Klimagipfel statt in New York im September. Und dann will sie ja auch auf dem amerikanischen Kontinent bleiben, weil im Dezember dann noch die Weltklimakonferenz in Chile stattfindet. Und das ist gut, dass sie dann dort ist, weil ihre Wirkung entfaltet sie durch die persönlichen Auftritte. Sie hätte sich natürlich auch per Video zuschalten lassen können, das hätte aber überhaupt nicht diese Wirkung entfaltet.
Hm. Wenn wir mal schauen, wer da alles mit an Bord ist, da ist unter anderem ihr Vater, die beiden Segler, die sie da über den Atlantik bringen werden, dann aber auch ein Dokumentarfilmer. Wir haben heute Morgen nicht mit dem Dokumentarfilmer gesprochen, sondern mit einem passionierten Segler, der auch Drehbuchschreiber ist, Jan von der Bank. Frage meiner Kollegin an ihn war, ob diese Reise für ihn Stoff für eine gute Story wäre. Das war seine Antwort.
Um da jetzt irgendwie ein Romanstöffchen oder ein Drehbuch draus zu machen, finde ich diese Reise eigentlich zu bedeutungsvoll. Ich würde mir eher wünschen, dass das was für die Geschichtsbücher wird und nicht für Romane. Wenn sie in New York Erfolg hat und wenn sie noch mehr junge Menschen auf ihre Seite ziehen kann und für ihre Sache gewinnen kann, dann wäre das definitiv was, was in die Geschichtsbücher gehört.
Jan von der Bank sagt Geschichtsbücher. Nehmen Sie diese Kategorie auch?
Ja, absolut. Also ich finde, sie gehört ja jetzt schon in die Geschichtsbücher. Die Greta, die ist ja ein absolutes Phänomen. Die Rufe von manchen Politikern, die jetzt auch zu hören waren, sie sei Nobelpreisverdächtig, das finde ich nun etwas übertrieben und auch etwas früh. Sie kann vielleicht mal irgendwann Kandidatin dafür werden, aber dafür würde ich, glaube ich, erstmal schauen, wie es weitergeht mit Greta und der Bewegung Fridays for Future.
Ich möchte jetzt gar nicht in die Rolle kommen, das wäre ja eigentlich der journalistische Reflex. Sie haben auch Ihre Greta-Begeisterung. Ich müsste jetzt dagegenhalten, will ich aber nicht, weil mich auch etwas stört, mit welcher Werbe und welcher Energie da manche sich über diese junge Frau, dieses Mädchen aufregen, zu denken müssen. Mich wundert das vielleicht eher deswegen die Analysefrage an Sie. Wie kommt das, dass Greta Thunberg so viel negative Reaktion auch hervorruft?
Naja, die Selbstinszenierung, die ist natürlich schon sehr sichtbar und sehr stark, ne? Also wenn man jetzt, also da kann ich auch schon einen Punkt erkennen, warum man da drauf anspringt. Also zum Beispiel hat sie ja jetzt eben dieses Boot oder auf diesem Boot auch noch den Sohn von Caroline von Monaco. Mhm. Nun ist ja nun tatsächlich also
so ein bisschen Glamour-Faktor auch mit dabei.
Ein bisschen Glamour-Faktor und dann, dass da eben auch ein Kameramann an Bord ist und so weiter. Dass sie jetzt vorgestern oder wann das war, im Hambacher Forst aufgetaucht ist. Das ist natürlich alles sehr PR-wirksam. Das kann einen mal stören, aber ich vermute, dass die Leute, die da jetzt das Haar in der Suppe suchen, das sind auch die, die natürlich sich nicht so gerne ändern möchten in dieser Klimakrise, die ihr Verhalten nicht so gerne ändern möchten und die denken, da wird ein bisschen Panik geschürt. Mhm. Ich glaube, dass da eher so eine Haltung auch dahinter steckt, dass man dann zu solchen Urteilen kommt.
Diese Haltung könnte aber natürlich auch still bei denen dahinter stecken, die applaudieren, die jetzt Greta mit aufs Schild heben, die sich darin auch sonnen politisch in dieser Unterstützung. Aber letztlich, wenn man die Konsequenz dieser jungen Frau sich anschaut, das politisch, glaube ich, niemals umsetzen würden, auch wenn sie grün und wenn sie rot sind. Also man muss sich das mal ja überlegen. Wollen wir Greta zum Maßstab machen, dann wären Transatlantikreisen für viele Menschen zeitlich und auch finanziell nicht machbar.
Ja, aber das sind doch jetzt verschiedene Kategorien, die Sie da jetzt angesprochen haben.
Genau, das ist die politische
haben.
Also, Kategorie derjenigen, die bei Greta applaudieren, bei der ich mich aber frage, applaudieren die nicht besonders laut, um dahinter auch eine gewisse Untätigkeit zu kaschieren?
Ja, ist was dran, weil wir sehen das ja auch in der Fridays for Future Bewegung, dass das jetzt eben weitgehend Schülerproteste geblieben sind. Es gibt zwar Parents for Future, aber die stehen dann so ein bisschen am Rande und es ist eben noch keine breite gesellschaftliche Bewegung geworden. Und ja, es gibt so ein bisschen die Haltung, oder gibt es ja die Greta und dann gibt es ja da auch die Schüler. Gut, dass sie das machen, aber wir machen weiter unseren Stiefel. Also die Gefahr ist natürlich da und die gibt es bestimmt, diese Haltung bei vielen Menschen. Weil zu dem anderen, was Sie gesagt haben, andere könnten sich ja so eine Transatlantikfahrt nicht leisten. Also ich finde, wir sollten mal aufhören, überall immer diesen Vergleich her, diesen sozialen Vergleich herzustellen, wer sich was leisten kann. Also jetzt geht es ja darum, eben etwas zu tun gegen den Klimawandel, aufmerksam zu machen, Bewusstsein zu schaffen. Und da ist Greta genau auf dem richtigen Weg, finde ich. Und da sollte man jetzt aufhören, über irgendwelche Neiddebatten noch nachzudenken.
Ja, obwohl ich glaube, es ist leider mehr als eine Neiddebatte. Denn als Fliegen noch kein Massenphänomen war, als noch die Familien aus Monaco nur der Jet-Set waren und nicht sehr viele andere, hatten wir natürlich auch sehr viel weniger Flugbewegungen in der Welt.
Ja, klar. Also insofern
es hat eine soziale Dimension.
Ja, aber es hat eben eine Egalisierung ja dann da schon stattgefunden, dass eben heutzutage viel, viel mehr Menschen fliegen können, weil eben Fliegen ehrlich gesagt auch zu günstig ist.
Ja. Aber die soziale Dimension ist natürlich da, wenn man es wieder teurer macht, was aus vielen Gründen notwendig wäre. Also es ist jetzt nicht nur eine Neiddebatte.
Ja, aber die soziale Dimension, die gibt es natürlich gerade in der Klimakrise insgesamt. Da haben Sie total recht, weil jetzt ganz viel wird deutlich teurer werden. Das Leben, das wir bisher geführt haben, das können wir nicht so weiterführen. Und die Menschen, die weniger Geld haben, werden natürlich dadurch besonders belastet werden. Aber das hat meines Erachtens jetzt nicht so viel mit der Überfahrt von Greta zu tun.
Das war eine kleine Weitung. Hat uns der Klimawandel schon jetzt insgesamt in einen Zustand geführt, den man als Notstand bezeichnen muss? Diese Frage diskutieren wir gleich. In Potsdam diskutiert heute die Stadtverordnetenversammlung, ob die brandenburgische Landeshauptstadt den Klimanotstand ausrufen soll. Potsdam würde damit anderen Städten folgen, die das schon getan haben in Deutschland. Die erste war Konstanz vor 100 Tagen. Birgit Marschall ist mein Gast, Journalistin mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsfragen. Insofern unterstelle ich Ihnen eine gewisse nüchterne Rationalität bei der Betrachtung der Dinge. Können solche Schritte etwas bringen?
Ja, ich denke schon. Sie sind aber in erster Linie natürlich erstmal symbolische Schritte. Also da steht keine rechtliche Frage dahinter, sondern die Städte haben einfach eine Anregung aufgenommen, die von der Bewegung Fridays for Future kam. Das finde ich sehr interessant, dass diese Schülerbewegung also dort schon in den Städten deutlich auf Resonanz gestoßen ist. Und ja, also wenn eben so eine Stadt den Klimanotstand ausruft, dann bekennt sie sich selber ja dazu, dass die Klimasituation für sie ein herausragendes Thema ist, also dass die Bekämpfung des Klimawandels, und Worten müssen dann auch Taten folgen. Und die Städte haben ja dann auch schon Schritte beschlossen, die sie ohne das wahrscheinlich nicht beschlossen hätten.
Ich sage Ihnen mal, was Ingo Senftleben gesagt hat, der Brandenburger CDU-Chef, der jetzt auch Spitzenkandidat ist am 1. September bei der Landtagswahl, der von aufgeregter Symbolpolitik spricht und dann Zitat: Mit Notstandsmeldung sparen wir nicht ein Gramm CO2 ein.
Ja, das halte ich für falsch, weil das Beispiel, das Sie jetzt zum Beispiel gesagt haben, die Stadt Konstanz, die hat schon weitreichende Beschlüsse gefasst, wie zum Beispiel die Umwandlung von Straßen in mehr Radwege oder dass sie jetzt darüber nachdenken, einen kostenlosen Samstag im ÖPNV einzuführen. Oder dass sie sagen, wir denken über eine Prämie an Autofahrer nach, die ihr Auto endgültig aufgeben und auf den ÖPNV wechseln. Das sind also alles sehr konstruktive Vorschläge, die mit diesem Thema Klimanotstand in den Städten zusammenhängen.
Ist natürlich die Frage, alles kluge politische Schritte, unterstütze ich, muss man da Notstand sagen?
Ja, wir haben ja einen Notstand.
Ja?
Es ist ein Notstand. Ja, natürlich. Also wir haben ja jetzt schon
Der Notstand besteht wahrscheinlich eher daran, dass Politik mit sehr großer Verspätung 20, 30 Jahre zu spät handelt. Also natürlich suggeriert man damit auch wieder Teil ein bisschen der politischen Entlastung. Oh, da ist auf einmal über Nacht der Notstand entstanden. Deswegen müssen wir jetzt politisch ganz schnell handeln. Ich bin jetzt da vielleicht ein bisschen zu genau, aber mit Notstand thematisiert man oder dramatisiert man natürlich auch etwas und begründet auch Dinge. Und entzieht sie damit auch ein bisschen dem politischen Diskurs. Wenn jemand sagt Notstand, und wir kennen das aus Katastrophensituationen, dann ist alles erlaubt und alles andere muss zurückstehen.
Sie denken da, glaube ich, so ein bisschen an das schöne Wort alternativlos.
Ja, geht ein bisschen in die Richtung.
Ja,
wobei ich die Sache an sich gar nicht anzweifeln möchte. Mir geht es ein bisschen so um die Tonalität von Politik und die Art und Weise, wie man vermittelt.
Ja, wir müssen aber immer auch gucken, da stehen ja Mehrheiten in den Stadtverordnetenversammlungen dahinter. Das war also ein demokratischer Beschluss. Das ist jetzt nicht einfach, dass sich das irgendein Bürgermeister oder so ausgedacht hat. Ich finde, bin eher auf der Seite zu sagen, nein, das halte ich nicht für eine Dramatisierung, weil auch drastische Worte, glaube ich, nötig sind, um die Bürger wachzurütteln. Und klar kann man sich sagen, hinterher gibt es vielleicht keine weiteren Steigerungsmöglichkeiten, wenn sich eben der Klimawandel weiter verschlimmert. Aber ich würde eher sagen, wenn ich da abwäge zwischen diesen beiden, es ist vollkommen okay, von Städten den Klimanotstand auszurufen, weil er nämlich tatsächlich jetzt schon da ist, meiner Meinung nach.
Würden Sie denn so weit gehen, es gibt den Begriff des Klimavorbehaltes, auch in der Politik, Kommunal-, Landesebene wie auch Bundesebene, dass man also sagt, alles muss durch diese Prüfung, welche Auswirkungen hat das auf den Klimawandel, auf die Bekämpfung des Klimawandels? Da gab es auf Bundesebene auch schon den Vorschlag, dass die Bundesumweltministerin eine Art Vetorecht im Bundeskabinett kriegt gegen alle Gesetzentwürfe, die dem Ziel, den Klimawandel zu stoppen, möglicherweise schaden könnten.
Ja, absolut, finde ich einen richtigen Vorschlag. Es geht ja sogar noch weiter, dass so jemand wie der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder dafür ist, dass der Klimaschutz bzw. die Nachhaltigkeit ins Grundgesetz aufgenommen wird. Und wenn wir so weit sind, dass das halt so eine Verfassungsvorgabe ist, dann können wir natürlich auch sagen, wir brauchen einen Klimaschutzvorbehalt. Wenn wir sowas wie einen Haushaltsvorbehalt haben, also wir haben ja den Bundesfinanzminister, der kann bei jedem Gesetz ein Veto einlegen, wenn das seine Haushaltsplanung sprengt, dann finde ich, ist im Vergleich dazu der Klimaschutz eigentlich noch das höhere Gut. Also insofern wäre ich dafür, diesen Vorschlag umzusetzen. Und ich glaube, es wird auch Teil des Pakets, das die Bundesregierung am 20. September beschließen möchte.
Birgit Marschall sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Wenn in der Nachrichtenwelt etwas ganz Wichtiges passiert, kommt der rote Balken auf unsere Bildschirme. Eilmeldungen, so eine gab es heute Morgen. Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal um 0,1%. Birgit Marschall ist weiter an meiner Seite, früher unter anderem bei der Financial Times Deutschland, heute Korrespondentin für die Rheinische Post in Berlin. Ich musste bei der Nachricht an Friedrich Merz denken, der ja diese warnende Frage gestellt hat, als er sich um den CDU-Vorsitz beworben hat. Was machen wir eigentlich, wenn die Party vorbei ist? Ist diese Party, diese lange Wachstumsphase vorbei?
Ich würde sagen, es hat sich noch nicht ganz geklärt. Also die Konjunktur ist gerade an einem ganz heiklen Punkt. Also sie zittert sozusagen und steht jetzt gerade still. Also minus 0,1% ist eine Stagnation gegenüber dem Vorquartal.
Also wir sind jetzt gerade, um im Bild zu bleiben, so an dem Punkt, wo die Leute überlegen, so mit einem Drink in der Hand, der fast leer ist, na, gehe ich nochmal zur Bar oder gehe ich lieber nach Hause?
Ganz genau, so sieht's aus. Und es kann sein, dass wir kippen in eine richtige Rezession, in einen oder auch längeren Abschwung. Das wäre natürlich dann nicht gut. Und dann ist die Frage von Friedrich Merz absolut berechtigt. Es kann aber auch noch mal wieder bergauf gehen. Und das Ganze ist nur eine Delle. Die Mehrheit der Ökonomen glaubt im Moment noch an die Delle und hat für 2020 jetzt schon wieder höhere Wachstumsraten prognostiziert. Ist also noch nicht ganz weg von diesen positiven Annahmen. Warum sollte es wieder aufwärts gehen? Weil wir eigentlich in der Binnenkonjunktur in einer total guten Verfassung sind. Wir haben halt so immer noch Beschäftigungsrekord. Es waren noch nie so viele Menschen beschäftigt in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Und wir haben auch Gehaltszuwächse gehabt. Gleichzeitig diese wahnsinnig niedrigen Zinsen, die uns natürlich bei der Altersvorsorge ein Problem machen, aber die dazu führen, dass Leute mehr konsumieren, als sie das früher gemacht haben und dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Und wir sind also binnenwirtschaftlich, stehen wir eigentlich noch ganz gut da. Mhm.
Um jetzt mal wieder diese Frage aufzunehmen, man kann natürlich erstmal warten, wie sich das entwickelt, ob die Tanzfläche komplett leer ist bei der Party oder man kann jetzt schon dafür sorgen, indem man gute Musik auflegt oder zum Beispiel die Drinks billiger macht, dass diese Party weitergeht. Drinks billiger machen, das wäre zum Beispiel ein Konjunkturprogramm. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat jetzt gesagt, sie sieht keine Notwendigkeit für konjunkturbelebende Maßnahmen. Ich habe jetzt gerade Joseph Stiglitz letzte Woche in der BBC gehört, den Wirtschaftsnobelpreisträger, der gesagt hat, Deutschland ist neben Trump und den Unsicherheiten und neben Brexit und den Unsicherheiten dergleichen eigentlich auch Teil dieses Problems, weil man da irgendwie das Gefühl habe, Staat und Wirtschaft lieber die Finger rauslassen. Wir können da sowieso nicht so viel tun. Müsste man mehr tun?
Das ist halt dieser wohlbekannte Clash of Cultures, sage ich mal so. Da sind einfach unterschiedliche Denkschulen unterwegs. Und Joseph Stiglitz und überhaupt auch viele Amerikaner sind eben schon lange beseelt von dieser Idee Deficit Spending, also der Staat soll sich verschulden und die Konjunktur ankurbeln und soll eigentlich ewig dafür sorgen, dass es einen Aufschwung gibt. Zu Konjunkturzyklen gehören aber auch Abschwünge. Und solange diese Abschwünge eben nicht zu tief und zu lange anhaltend sind, kann man sie auch zulassen. Und was wir im Moment aber haben, ist eben erst eine Stagnation. Und deswegen finde ich die Interpretation von Angela Merkel noch richtig, zu sagen, wir brauchen jetzt kein Konjunkturprogramm, kein echtes. Worüber man aber nachdenken kann, ist, dass wir zum Beispiel diese Soli-Entlastung, die 2021 kommen soll, vorziehen. Dass wir also, das schaffen wir natürlich vom Timing her vielleicht nicht so schnell in der Gesetzgebung. Man kann sowas aber dann auch, wenn das Gesetz erst später kommen würde, durch den Bundestag auch rückwirkend zum 1. Januar 2020 zum Beispiel machen. Warum eigentlich nicht?
Okay, interessanter Vorschlag. Wir könnten das Thema nochmal ganz anders angehen. Minuswachstum gilt ja immer als Hiobsbotschaft. Wenn die Wirtschaft schrumpft, das ist schlecht. Unter dem Aspekt Klimawandel, über den wir jetzt im ersten Teil der Sendung gesprochen haben, ist es ja genau andersrum. Je weniger die Wirtschaft wächst, desto weniger Ressourcen verbraucht, desto weniger CO2 wird ausgestoßen. Wir stecken da schon noch in sehr unterschiedlichen Logiken, die gerade wichtig sind, oder?
Ganz genau. Also wir müssen, glaube ich, tatsächlich anfangen, uns über den Wachstumsbegriff oder wie wir wachsen wollen, neu nachzudenken. Also diese Diskussion, die gibt es ja seit dem Club of Rome, also seit über 50 Jahren. Aber jetzt, glaube ich, ist sie aktueller denn je. Und selbst Ökonomen, die bisher immer eben der klassischen Lehre angehangen haben, fangen auch an, darüber nachzudenken, also ob der Ressourcenverbrauch, den wir durch das Wirtschaftswachstum, das wir bisher eben immer erzielen wollten, ob wir das so weitermachen können, auf Kosten der Umwelt zu wachsen. Und deswegen müssen wir tatsächlich da auch ein bisschen umsteuern und mehr mit Anreizen arbeiten. Und in dieser ganzen Klimadebatte sind ja diese ganzen Anreize auch immer wieder Gegenstand. Also fängt ja an mit dem CO2-Emissionshandel, den wir auf europäischer Ebene haben und der eben noch viel mehr ausgeweitet werden muss und effektiver werden muss. Dadurch würden wir natürlich in die Marktwirtschaft Instrumente einbauen, die diesen Ressourcenverbrauch mit berücksichtigt. Also die Preise des Ressourcenverbrauchs werden internalisiert, wie man im Fachjargon sagt. Ja, und tatsächlich diese Debatte über, wie wollen wir wachsen, die müssen wir weiterführen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wenn Sie pflegebedürftige Eltern haben, pflegebedürftige Angehörige, dann dürfte Sie diese Nachricht freuen. Kinder von Pflegebedürftigen werden künftig weit seltener für den Unterhalt der Alten zur Kasse gebeten. Nur wer mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdient, soll noch finanziell herangezogen werden. Das hat das Bundeskabinett beschlossen, eine Vorlage von Sozialminister Hubertus Heil von der SPD, der das auch noch mal heute bei einer Pressekonferenz begründet hat.
Es sind Menschen oft in der mittleren Generation, die jeden Tag arbeiten, die zum Teil kleine Kinder erziehen und gleichzeitig erleben, dass ihre Angehörigen pflegebedürftig werden. Diesen Menschen wollen wir helfen, wir wollen ihnen das Leben ein Stück einfacher machen. Zukünftig soll es so sein, dass Menschen, und das ist immer noch die Mehrheit, die unterhalb eines Jahreseinkommens von brutto 100.000 Euro nicht mehr erleben müssen, dass das Sozialamt bei der Hilfe zur Pflege zurückgreift.
Sagt der Sozialminister Hubertus Heil. Birgit Marschall, was sagen Sie, gute politische Entscheidung?
Ja, finde ich unterm Strich eine gute politische Entscheidung. Ist übrigens nicht die von Hubertus Heil alleine, sondern steht im Koalitionsvertrag von Union und SPD.
Jetzt wollte ich gerade der SPD mal einen Ball zuspielen und Sie machen da gleich wieder einen Groko-Ball draus. Aber es ist richtig, Sie haben natürlich recht.
Okay. Ja, und warum finde ich das richtig? Weil doch auf die Angehörigen jetzt eine riesen Kostenwelle zukommt, also gesamtgesellschaftlich gesehen. Also wir haben tatsächlich, oder die Zahl der Pflegebedürftigen wird drastisch steigen aus demografischen Gründen. Und vielen macht das auch Angst, also existenzielle Angst. Und das, was im Moment an Unterhalt nötig ist oder gezahlt werden muss, ist schon enorm. Also der Selbstbehalt, den man dann noch hat als Kind von solchen pflegebedürftigen Eltern, der ist nicht so furchtbar hoch. Was ich aber natürlich schon auch verstehe, ist der Hilferuf der Kommunen oder der warnende Ruf der Kommunen.
Genau, denn wenn die Familien nicht zahlen, dann muss es jemand anders tun. Genau, und das wären dann die Sozialämter der Kommunen.
Genau, und da kommen ja enorme Kosten. Das sind wirklich Kosten in Milliardenhöhe, die jetzt eben erstmal auf die Kommunen abgewälzt werden, beziehungsweise die werden aber nicht alleine gelassen werden können. Also es wird wieder der Staat sein, der da einspringen muss und damit eben der Steuerzahler. Also am Ende wird es hinten herum dann wieder uns alle betreffen und wir werden wahrscheinlich höhere Steuern dafür bezahlen.
Und genau da kommt ja dann auch die Frage, was leistet die Solidargemeinschaft, die große, der Staat, also damit wir Bürgerinnen und Bürger als Steuerzahler, was leistet die kleine Solidargemeinschaft, Familie? Und da gibt es ja jetzt schon auch den Vorwurf, auch jenseits der Kostenfrage, auch generellerer Art, wenn wir so etwas haben wie eine Familie, die über gewisse Ressourcen verfügt, müssen wir da nicht erstmal wirklich gucken, was können Familien leisten, bevor die große Solidargemeinschaft einspringt?
Ja, aber die Realität ist ja so, dass die meisten Familien, hoffentlich jedenfalls, also aber es ist so, zusammenhalten. Also dass Kinder jetzt nicht aufgrund dieser neuen rechtlichen Situationen ihre Eltern im Stich lassen und irgendwie kollektiv alle sagen, ihr seid uns jetzt egal und es gibt jetzt ein neues Gesetz und ich zahle euch gar nichts mehr. Also, sondern diese neue Vorschrift, die kommt ja nur im Streitfall in Betracht. Und deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass diese Familiensolidarität dadurch komplett ausgehöhlt wird, weil niemand möchte seine Eltern, die pflegebedürftig sind, allein lassen, in der Regel jedenfalls nicht.
Man kann aber auf jeden Fall festhalten, der Sozialstaat lebt. Er ist quicklebendig und alles andere als im Abbau befindlich.
Das ist tatsächlich so, ja.
Und da schließt sich dann fast schon wieder die Frage an mit der Party und die möglicherweise unterbrochen oder vorbei ist, wie lange wir uns das leisten können.
Ja, deswegen, Sie haben ja auch anmoderiert, das ist ein Kabinettsbeschluss. Angesichts der jetzt sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Koalition jetzt bei diesem Beschluss bleibt. Also ob das tatsächlich so unverändert dann auch vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wird. Aber ich würde sagen, ja klar, die Sozialausgaben sind stark gesteigert worden. Und so richtig ist das Bewusstsein noch nicht durchgesickert in der Koalition, dass jetzt auch mal Ende Gelände ist und wir uns wahrscheinlich keine weiteren Steigerungen von Sozialausgaben leisten können.
Es ist ein weiterer prominenter Name, ein weiterer Fall, der unter dem Hashtag MeToo fallen könnte. Placido Domingo. Dem Opernsänger und Dirigenten werden sexuelle Belästigungen vorgeworfen. 8 Sängerinnen und eine Tänzerin haben sich zu Wort gemeldet und damit auch schon etwas ausgelöst. Das Orchester in Philadelphia, die Los Angeles Opera und auch die Oper von San Francisco haben Auftritte von Domingo abgesagt. Birgit Marschall, so sehr mich die Nachricht dieser Vorwürfe verstören, so sehr stört mich diese überschnelle Reaktion, die ja letztendlich auch immer einer Vorverurteilung gleichkommt. Oder ist das nachvollziehbar, dass Häuser derartig schnell reagieren?
Also ich weiß ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig über diesen ganzen Hintergrund. Ich weiß nicht, wie lange es schon, also diese Nachrichtenagentur AP hat das ja offenbar recherchiert und wie lange das schon in der Welt ist, also wie lange jetzt die Opernhäuser Zeit hatten, darauf zu reagieren, ich weiß es nicht. Ich finde natürlich erstmal im Prinzip richtig, dass sowas bekannt wird und auch, dass das öffentlich bekannt wird, und Placido Domingo ist eben ja auch nicht irgendwer, sondern der berühmteste Opernsänger der Welt. Und es ist natürlich immer erschütternd für uns alle, sowas zu hören. Andererseits richtig auch der Hinweis, dass man eine Weltkarriere nicht zerstören soll, einfach so, mal schnell. Deswegen finde ich, ja, es ist wichtig, dass es einen Bewusstseinswandel gibt und auch gut, dass wir jetzt nicht mehr mit solchen Dingen umgehen wie vor 30 oder 40 Jahren und dass Frauen auch mal sagen können, was ihnen passiert ist.
Mhm. Aber genau darin, Sie haben diesen Zeithorizont genannt, vielleicht liegt auch genau darin natürlich ein Problem, was das soziale Verhalten, das akzeptierte soziale Verhalten angeht. Also wir sprechen jetzt natürlich vor allem von Dingen, die nicht justiziabel sind, die damals auch schon nicht justiziabel waren. Also Vergewaltigung ist ganz klar natürlich schon immer ein Verbrechen gewesen. Aber in diesem Fall geht es halt auch um so Verhalten wie späte nächtliche Anrufe, das Drängen gegenüber diesen Sängerinnen, sich doch auch mal privat zu treffen. Das natürlich aus einer Position der Stärke heraus, die Domingo damals schon hatte. Aber wie geht man damit um, also auch mit einer veränderten Umwelt? Und da haben wir gestern Abend auch schon in unserer Sendung Fazit mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gesprochen über diesen Fall, und der in dem Kontext einen Gedanken aufbrachte, den ich Ihnen mal vorspielen möchte.
Da wäre vielleicht eine Idee, die ich zumindest habe, dass man doch mal so eine Art internationale Schiedsstelle, Ombudsstelle einrichten würde, die versucht zu vermitteln zwischen den Beschuldigten und den Beschuldigern. Denn man muss ja irgendwie mal weiterkommen und kann ja auch nicht sagen, vor 40 Jahren hat mir jemand mal wohin gefasst. Und ich meine, was soll daraus folgen? Soll deswegen jemand einen Job verlieren?
Ich bleibe mal einfach bei der Frage, soll er? Reicht es schon? Oder bräuchte man wirklich eher diese Schiedsebene, die vielleicht nochmal Dinge austariert?
Also ich finde, das mit der Schiedsstelle ist eine interessante Idee oder eine gute Idee vielleicht. Also die Frage stellt sich natürlich nur, wer soll sie einrichten? Also so eine Weltinstitution haben wir ja gar nicht. Man könnte sie natürlich in den betroffenen Opernhäusern einführen. Und dort müssten dann eben Behauptungen und Gegenbehauptungen miteinander abgewogen werden. Sie hatten eben gerade gesagt, etwas, was vor 30 bis 40 Jahren vielleicht noch akzeptiert war. Das möchte ich mal ein bisschen hinterfragen. Also es gab eine Kultur, die gelebt wurde, in der eben Anmache von Männern gegenüber Frauen eher en vogue war oder eben zur Kultur dazu gehörte oder antatschen oder was auch immer. Aber dass die betroffenen Frauen das auch akzeptiert haben, das glaube ich, also wirklich, es war ihnen trotzdem lästig. Also das, unangenehm. Was vor 30, 40 Jahren unangenehm war, das ist eben heute auch,
also gut, auch unangenehm. Ja, gut, dass Sie das sagen, ich will da nicht falsch verstanden werden. Also das vermute ich, davon gehe ich auch aus, dass es unangemessenes Verhalten schon damals war. Die Frage ist natürlich, und das wird ja auch deutlich dadurch, dass sich viele Betroffene eben erst heute melden, dass sie wussten, in dem damaligen gesellschaftlichen Umfeld hätten sie damit kein Gehör gefunden, weil das keiner als Skandal empfunden hätte. Was natürlich aber auch für die Täter, für diejenigen, die jetzt da auf der Anklagebank sitzen, natürlich auch eine Schwierigkeit mit sich bringt. Denn ihnen konnte ja da auch durch dieses gesellschaftliche Umfeld weniger bewusst sein, dass sie da etwas falsch machen.
Ja, ganz genau. Und deswegen haben wir ja, fällt es ja auf, dass bei diesen Sachen, wo es um die in der MeToo-Debatte geht oder um die sexuelle Belästigung, dass das häufig ältere Männer sind. Also ich erinnere jetzt nur an Reinhard Brüderle oder so, der mit dem Dirndl. Ja. Der hat, glaube ich, gar nicht so richtig gewusst, was passiert ihm da oder so, weil er sich einfach so verhalten hat, wie er sich vor 20 oder 30 Jahren auch verhalten hat.
Das würde einem Christian Lindner nicht passieren.
Nee, glaube ich nicht. Also das ist ein Generationsproblem, und da auch die Männer, die jetzt international angeklagt sind, so wie Kevin Spacey oder sowas. Okay, die haben wirklich, der hat ja wirklich schlimmere Dinge gemacht jetzt. Aber es sind eben häufig ältere Männer, und ich glaube, die haben diesen Bewusstseinswandel für sich nicht so mitvollzogen. Idee der Schiedsstelle finde ich gut, absolut zu unterstützen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast bei mir ist Birgit Marschall, obwohl ich muss jetzt eigentlich sagen, war Birgit Marschall, denn unsere Zeit hier ist zu Ende. Vielen Dank, dass Sie da waren heute.
Ja, danke auch.